Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, schlagt doch bitte auf Galater Kapitel 6, Verse 11 bis 18 dienen uns heute als Predigttext und das ist der letzte Abschnitt des Galaterbriefes und genau die heutige Predigt genau wird die letzte Predigt zu dem Galaterbrief sein. Ich habe mich ein bisschen es war für mich ein bisschen mühevoll, durch den Galater durchzukämpfen. Irgendwie liegt mir der Brief nicht, ich weiß auch nicht warum. Aber wie auch immer, ich bin sehr dankbar, dass manche Dinge, die ich selbst für mich persönlich herausgearbeitet habe, doch eine sehr, die haben mich in mancher Weise doch wachgerüttelt und ich habe mich selber wie in einem Spiegel gesehen, studierend diesen Brief. So, ich lese uns den Text 11 bis 18 und überschrieben habe ich diesen Text und das ist auch unser Predigtthema. Was motiviert uns? Was motiviert mich? Was motiviert uns? Das ist das Predigtthema oder das ist eigentlich das, was wir in diesem letzten Abschnitt auch sehen. Darum geht es. Warum lebe ich so, wie ich lebe als ein Mensch Gottes? Warum? Ich lese Verse 11 bis 18 und wenn ihr eure Bibeln dabei habt, lest doch bitte mit. Der Apostel Paulus stehend unter der Leitung des Geistes Gottes schreibt, seht, mit welch großen Buchstaben ich euch geschrieben habe, mit eigener Hand. Alle, die im Fleisch wohl angesehen sein wollen, nötigen euch, dass ihr euch beschneiden lasst, nur damit sie nicht um des Kreuzes des Christus willen verfolgt werden. Denn nicht einmal sie selbst, die sich beschneiden lassen, halten das Gesetz, sondern sie verlangen, dass ihr euch beschneiden lasst, damit sie sich eures Fleisches rühmen können. Von mir aber sei es ferne, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, sondern eine neue Schöpfung. Über alle, die nach dieser Regel wandeln, komme Friede und Erbarmen und über das Israel Gottes. Hinfort mache mir niemand weiter Mühe, denn ich trage die Mahlzeichen des Herrn Jesus an meinem Leib. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist, Brüder. Amen. Bevor wir so richtig in den Text hier einsteigen und einfach, schlicht und einfach diese Motivation sehen, die der Apostel Paulus, auf die der Apostel hinweist im Zusammenhang der Legalisten oder der gesetzlichen Menschen und auch seine eigene Motivation, möchte ich ganz kurz zurückgreifen, manche Dinge noch einmal hervorheben, erklären und auf manches aufmerksam machen. Schaut einmal, wie der Abschnitt beginnt. Und das ist ja interessant und ihr habt euch bestimmt auch gefragt, warum das so geschrieben hier ist in Vers 11, wo der Apostel Paulus sagt, seht ihr, mit was für großen Buchstaben ich den Brief jetzt eigenhändig zu Ende schreibe. Das ist die neue Genfer Übersetzung. So, und bewusst wird uns, dass der Apostel Paulus sehr wahrscheinlich eine Schreibhilfe hatte. So, er hat den Brief diktiert und jemand war mit dabei und hat das, was der Apostel Paulus diktiert hat, aufgeschrieben. Und nun aber zum Abschluss des Briefes will er selbst schreiben und er schreibt mit großen Buchstaben. Man nimmt an, wahrscheinlich deshalb, weil er ein Augenproblem hatte, weil er nicht so gut sehen konnte. Deshalb schreibt er mit großen Buchstaben. Kann sein, wahrscheinlich ist es so, aber genau weiß man das nicht. Aber wir wissen, dass es seine Gewohnheit gewesen ist, am Ende seiner Briefe Grüße und die Unterschrift mit seiner eigenen Hand weiterzugeben, also eigenhändig den Brief zu beendigen. Und hier in Galater, wie gesagt, ist es ein wenig mehr als wie ein großes, es ist ein ganzer Abschnitt, den er dann an die Galater schreibt. Und der Grund, warum er aber das macht, dass er die, den Abschluss seiner Briefe, die er diktiert hat, mit seiner eigenen Hand signiert oder Grüße schreibt, ist wahrscheinlich der folgende, weil schon zu der Zeit der ersten Gemeinde, falsche Briefe von dem Apostel Paulus an die Gemeinden ausgeschickt worden von Schwindlern. Und um seinen Brief zu bestätigen, hat der Apostel das gemacht. Er hat das Ende seiner Briefe selber geschrieben oder den Gruß selber geschrieben und dann den Brief in dieser Weise auch bestätigt. So, wir sehen Scam-Briefe. Kennt ihr das? Scam-Briefe. Wir kriegen heute genug Scam-Briefe. Wenn du so und so viel Geld da und dahin schickst, gewinnst du ein Schiff, ja, oder gewinnst du eine Reise, was weiß ich. Und wir wissen schon genau, wir schauen das an, denken, ja, whatever, und schmeißen es weg. Hoffentlich schmeißen es weg, gehen gar nicht drauf ein. Aber, ihr Lieben, seinerzeit sagte es Salomo, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Erinnert ihr euch an das Wort? So, diese Scam-Briefe, diese Schwindler gab es damals schon zu der Zeit des Apostel Paulus. Die Frage ist, was war ihre Motivation gewesen, diese Scam-Briefe zu schreiben? Was denkt ihr? Was fällt euch als erstes auf? Ein, als Antwort. Es ging um das Geld. Das Geld. Es ist möglich. Ich meine, ich weiß es nicht, ich spekuliere hier. Aber warum würde man so etwas machen als Mensch? Nur um die Gemeinden dann zu scammen und sagen, ich brauche Geld für meinen missionarischen Dienst. Bitte schickt mir. Ja? Aber wie gesagt, das ist meine Spekulation. Ich weiß es nicht. So, wie gesagt, der Apostel Paulus schreibt diesen letzten Abschnitt des Galaterbriefes selbstständig, unter anderem die Echtheit seines Schreibens zu bestätigen. Das nächste, was ich unterstreichen möchte, ist der klare und ernste Hinweis, der dem Leser des Briefes gegeben wird. Paulus liegt es sehr am Herzen, in seinem Brief aufzuzeigen. Und das ist etwas, was mir auch nicht so klar war bis jetzt. Es lag ihm am Herzen, es aufzuzeigen, dass der an Gott Glaubende, der unter dem Gesetz lebt und deshalb gesetzlich ist, und der Gläubige aber, der unter der Gnade Gottes lebt, sich nicht auf demselben Weg befinden. Ich erinnere uns, was der Apostel Paulus oder wie Apostel Paulus das ausformuliert hat, zum Beispiel in Kapitel 5, Verse 1 bis 12. Er schreibt, stehend unter der Leitung des Geistes Gottes, dass die Legalisten, dass die gesetzlichen Menschen ein Leben der Knechtschaft führen. Und im Gegensatz dazu leben aber die in der Gnade lebenden Christen ein Leben der Freiheit. Und die Frage ist dann, für mich persönlich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wie ist ein Miteinander in der Gemeinde zwischen Menschen, die in der Knechtschaft leben und Menschen, die in der Freiheit leben, wie funktioniert das? Wie soll das funktionieren? Es geht nicht. Es geht nicht. Automatisch wird das auseinanderfliegen. Zweitens, Paulus weist darauf hin, dass das Leben des Legalisten im Fleisch gelebt wird. So, das Schwergewicht im Leben eines gesetzlichen Menschen ist, dem Worte Gottes nach, das Fleisch. Kapitel 5, 13 bis 16. Wir können es nachschauen. Während das Leben des Gnadenmenschen im Geist geschieht, in der neuen Natur geschieht. Und auch hier wiederum, wie ist das miteinander möglich? Zwischen den Menschen, die gesetzlich sind, und Menschen, die unter der Gnade leben, wird nicht funktionieren. Drittens, und das lesen wir in Kapitel 6, Verse 1 bis 10, Paulus zeigt uns, dass die Legalisten oder die gesetzlichen Menschen eigentlich für sich selbst leben und die Gnadenmenschen für den anderen leben. Und nun, und hier kommen wir zu dem neuen Abschnitt, zeigt Paulus, noch einen Gegensatz auf zwischen den Legalisten, den gesetzlichen Menschen und den Gemeindemenschen, wenn er von der Motivation spricht und sagt, das Motiv für das Leben der gesetzlichen Menschen ist ein ganz anderes wie das der Gnadenmenschen. Wir überlegen und denken, aha, so geht es. Es geht hier um die Motivation. Ihr Lieben, ich möchte euch eine Frage stellen. Ist Motivation wichtig in unserem Leben? Grundsätzlich, allgemein ist Motivation wichtig. Ist Motivation wichtig, wenn es um geistliche Dinge geht? Warum wir als gläubige Menschen zum Beispiel opferbereit für Jesus Christus leben, in der Nachfolge konsequent leben? Ist die Motivation wichtig? Warum tun wir das, was wir tun? Heute haben wir ein Lied gehört. Sehr schönes Lied. Und ich hoffe, dass die Geschwister, die gesungen haben, wirklich diese Motivation hatten, auch mit diesem Lied Gott zu ehren. Und nicht sich darzustellen und zu sagen oder zu denken, schaut auf uns, was für ein wunderbares Talent wir haben, singen zu können. Ich meine, ihr habt schöne Stimmen, ihr singt sehr gut, aber auf die Motivation kommt es an. Und genauso ist es in allem, was wir tun. Für die Eleanor ist es wichtig, warum sie das Klavier spielt. Für mich ist es wichtig, warum ich predige. Und für euch ist es auch wichtig, warum ihr kommt. Und warum ihr diese Dinge tut als Glaubensmenschen, die ihr tut. Die Motivation ist sehr, sehr wichtig. Und hier will ich nun uns auf etwas zeigen. Das ist etwas, was der Apostel Paulus stehend unter Leitung des Geistes Gottes aufweist. Er zeigt die Motivation der Legalisten, der gesetzlichen Menschen. Und ich war überrascht. Für mich war das ein augenöffnender Moment zu sehen, worum es eigentlich diesen Menschen geht. Aber hier kommen wir in den Text. Ich will aber auf das hinweisen, was Paulus in Vers 14 schreibt. Schaut einmal, er sagt, es sei aber ferne von mir, mich zu rühmen, stolz zu sein, denn allein von dem Kreuz unseres Herrn Jesu Christi, durch welchen mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. So in anderen Worten sagt der Apostel Paulus, das, was die Welt von mir denkt, das interessiert mich nicht. Das, was andere Menschen von mir denken, das interessiert mich nicht. Im Geringsten, das Einzige, was mich interessiert, ist das Wohlgefallen meines Herrn. Er lebte zu Ehre Gottes. Und hier müssen wir uns fragen, ist das auch unser Anliegen, dass wir zu der Ehre unseres Herrn, für das Wohlgefallen unseres Herrn leben? Oder wollen wir gesehen werden? Schaut einmal in den Text. Ja? In den ersten zwei Versen, also in Vers 11 und 12, erklärt uns oder zeigt Apostel Paulus uns auf, was die Motivation der Legalisten gewesen ist. Und da war ich eigentlich überrascht, diese Dinge festzustellen. Wenn wir genau auf diese Verse schauen, eigentlich 12 und 13, entschuldigt mich bitte, dann sehen wir, dass Gott durch Paulus sagt, dass die Legalisten eigentlich selbstzentrierte, man kann das heute in dieser modernen Sprache sagen, selbstzentrierte Angeber sind, die sehr darum besorgt sind, was andere von ihnen denken. So lesen wir zum Beispiel in Vers 12, er schreibt, alle, die im Fleisch wohl angesehen sein wollen. So, und das ist die Motivation der Gesetzlichen gewesen. Sie wollen vor anderen Menschen gut aussehen. Und deshalb haben sie vielleicht eine dicke Bibel unter dem Arm. Ich hoffe, es ist nicht deshalb, sondern weil sie möglicherweise Probleme mit ihren Augen haben. Oder vielleicht haben sie eine große Aktentasche, die sie sich mit sich rumschleppen und sagen, schaut einmal, ja, was für ein frommer Mensch ich bin. Ich habe die größte Aktentasche von allen. Angesehen werden, wohl angesehen werden, ihr Lieben. Ja, das ist nicht fremd, auch in der Gemeinde. Und dann in Vers 13 wird gesagt, sie tun, was sie tun, damit sie sich eures Fleisches rühmen können. Wir überlegen, denken, was ist das? Aber der Hinweis ist der, denke ich zumindest, es geht darum, sie lehren ja die Beschneidung. Ja, und das Halten des Gesetzes allgemein. So, wenn der Mensch das hört und darauf eingeht, oh, dann rühmen sie sich, wieder einer, der auf mich gehört hat. Ja, in dieser Weise verstehe ich diesen Hinweis. So, es geht diesen Menschen um sich selbst, um diesen Stolz, ja, wollen wohl angesehen werden, wollen, dass Menschen gut von ihnen reden, besonders in der Gemeinde. So, wir haben gesagt, als erstes sind die Legalisten Angeber. Sie rühmen sich selbst, sie wollen die Ehre für sich beanspruchen. Und ihr Lieben, die Sache ist die, ich habe das schon einmal erwähnt, wenn wir einem Christen begegnen und er so ein bisschen stolz rüberkommt, naja, vielleicht haben wir solche Menschen vor unseren Augen, so ein bisschen überheblich rüberkommt. Das ist ein Widerspruch. Das ist ein Widerspruch. Wenn wir die Gnade verstanden haben, die in unserem Leben passiert ist, die uns widerfahren ist aufgrund dessen, dass wir unsere Sünden zu Jesus gebracht haben, worauf können wir noch stolz sein? Da ist nichts. Da ist nichts. So, und dann sagt der Apostel Paulus, sprechend von diesen Legalisten, er sagt, dass sie Kompromisse machen. Vers 12b. Es wird gesagt, sie nötigen euch, dass ihr euch beschneiden lässt, das Gesetz haltet, nur, unterstreicht das Wörtchen nur. Das war für mich doch ein bisschen wachrüttelnd gewesen, das zu sehen. Hier spricht ja Gott selbst durch den Apostel Paulus. Und das ist es, was Gott selbst durch Paulus als Motivation dieser Gesetzmenschen aufzeigt. Nur, warum predigen sie das Gesetz? Warum predigen sie die Beschneidung? Nur, damit sie nicht um des Kreuzes Christi, des Christus willen verfolgt werden. Wie gesagt, unterstreicht das Wörtchen nur, bemerkt euch das. So, diese Legalisten, diese Gesetzeslehrer, zumindest die, die zu der Zeit unterwegs waren und das Gesetz gepredigt haben, heute, ja, weiß ich das nicht, ich kenne nicht so viele davon, aber zumindest diese, die Judaisten, die dann in die Gemeinden in Galatien unterwegs waren, das Gesetz gepredigt haben und Beschneidung, Gott sagt, weil er das Herz dieser Menschen sieht, sie tun es nur, weil sie das Kreuz Christi vermeiden wollen, Verfolgung vermeiden wollen. Es geht um ihr eigenes Wohlbefinden. Sie sind, man kann sagen, Duckmäuser oder Feiglinge. Sie sind schwache Menschen, die die Verfolgung scheuen und deshalb Kompromisse schließen. Und wie gesagt, zumindest ist das wahr für die Menschen, die damals unterwegs gewesen sind und die Paulus als Judaisten dann auch bezeichnet. Sie waren kompromissbereit. Aber, ihr Lieben, wir wissen, Kompromissbereitschaft ist manchmal gar nicht so schlecht, aber nicht, wenn es um den rettenden Glauben geht. Im Glauben an Jesus Christus machen wir keine Kompromisse. Wir sagen nicht, es gibt viele Wege. Wir sagen, es gibt nur einen. Und da gibt es eine wunderbare Geschichte aus dem Alten Testament. Ihr wisst alle, welche Geschichte ich meine, von den drei Freunden des Daniel. Erinnert ihr euch? Als sie vor Nebukadnezar stehen und Nebukadnezar ihnen sagt, warum habt ihr die Statue nicht angebetet? Er sagt, das werden wir nicht tun. Weil wir einen Gott haben im Himmel, an den wir glauben, und wir werden nicht diese Statue anbeten. Und dann sagen sie ihm auch Folgendes. Sie sagen ihm, und Gott kann uns erretten aus deiner Hand. Aber was sagen sie noch? Sie sagen, auch wenn er es nicht tut, werden wir es trotzdem nicht tun, diese Statue anbeten. Keine Kompromissbereitschaft. Und genauso muss es auch mit uns sein, Menschen der Gnade. Wir verstehen es doch ganz klar, dass Jesus der einzige Retter ist. Wir verstehen es doch ganz deutlich, dass es eine Realität, eine Wahrheit ist, dass nur durch Jesus Christus der Mensch gerettet wird. Wie können wir sagen, oh, vielleicht trägt die Mutter Maria auch noch etwas hinzu zu unserer Rettung. Oder vielleicht trägt auch die Beschneidung oder das Halten des Gesetzes, der Sabbat, irgendwas dazu, dass wir dann besser gerettet werden. Ich weiß es nicht. Wir schließen keine Kompromisse. Das ist aber, was Paulus eben von diesen Judaisten behauptet. Ja, sie sind kompromissbereit und sie tun und sie lehren die Beschneidung aufgrund der Kompromisse, die sie schließen, weil sie das Kreuz vermeiden, Verfolgung vermeiden wollen. Und drittens sagt der Apostel Paulus, über die Legalisten, er sagt, sie sind Überredungskünstler. In dem Sinne, ich denke, schaut doch mal Vers 2, er redet vom Nötigen, in manchen Übersetzungen steht Bedrängen oder Zwingen zur Beschneidung. Und ich verstehe das so, dass er darauf hinweist, dass sie nicht nur sagen, naja, es könnte vom Vorteil sein, wenn ihr das macht, wenn ihr das Gesetz tut, sondern sie sagen hier, es ist heilsnotwendig, dass ihr das macht. Und in dieser Weise nötigen sie, bedrängen sie ihre Zuhörer mit dieser Lüge. Und das erinnert mich doch sehr an die modernen Prediger heute in den Fernsehen. Nicht, dass ich sie anschaue, aber ich weiß, was diese Burschen machen. Ja, sie bedrängen auch ihre Zuhörer mit ihrer falschen Lehre, wo sie sagen, wenn du so und so viel gibst, ich werde dafür beten, dass Gott dir mehr gibt. Oder mit Sicherheit kannst du wissen, dass Gott dich überschütten wird. Und ja, ihr wisst genau, was ich meine. So, und viertens erklärt Paulus, dass diese Menschen Heuchler sind in Vers 13. Er schreibt sie, und das ist interessant, das war auch für mich eigentlich wachrüttelnd, das zu lesen. Warum? Weil hier Gott durch den Apostel Paulus die Motive des Herzens aufschließt, weil er in das Herz dieser Menschen schauen kann. Vers 13 schreibt der Apostel Paulus, sie pochen auf dem Gesetz, aber sie halten es nicht. Stellt euch mal vor. Denn nicht einmal sie selbst, die sich beschneiden lassen, halten das Gesetz. Und das finde ich interessant. Denn genau das hat Jesus ja auch von den Pharisäern gesagt in Matthäus 23, Vers 3. Denn sie sagen wohl, aber sie tun es nicht. So, sie wollen diese Last anderen auflegen, aber selber tragen sie diese Last nicht. Jesus nennt die Pharisäer Heuchler. Und in Kapitel 23 des Matthäus, ich denke, nennt er sie sechsmal Heuchler. Sechsmal hintereinander. Und das passt genau auf die Judaisten. Das passt genau auf die Legalisten. Sie sind eigentlich Heuchler. Und wie gesagt, ich möchte das noch einmal erwähnen. Es ist nicht nur so, dass der Apostel Paulus hier diese Dinge aufschreibt und sagt, erklärt, sondern eigentlich tut es Gott selbst durch den Apostel Paulus. Er erklärt dem Leser, was die Motive dieser gesetzlichen Menschen sind. Und deshalb können wir schon sagen, ja, der Apostel Paulus hat nichts Gutes über die Legalisten zusammen, aber richtiger wäre es zu sagen, Gott hat nichts Gutes über diese Menschen zu sagen. Und nun kommen wir zu dem 14. Vers. Und hier geht es um die Motivation des Apostel Paulus. Er schreibt, von mir aber sei es ferne, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Denn in Christus Jesus gilt es weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, sondern eine neue Schöpfung. Das ist die Motivation des Apostel Paulus gewesen für das, was er getan hat, für das, wie er gelebt hat. Es ging ihm nicht darum, alles auf sich zu nehmen, was er erlitten hat, damit in den späteren Generationen wir immer noch an seinen Namen denken und vielleicht ein Krankenhaus nach ihm benennen oder eine Kirche nach ihm benennen. Darum ging es ihm überhaupt nicht. Paulus lebte und wirkte und litt deshalb, weil er mit Leib und Seele den auferstandenen Jesus Christus ehren und ihm dienen wollte. Und es ist schon interessant, wenn wir in den Text schauen, dass, wie der Apostel Paulus das ausformuliert, sprechen von dem Kreuz des Herrn Jesus und nicht von der Person des Herrn Jesus. Aber ich denke einmal, dass wir das eine vom anderen nicht trennen können. Das gehört zusammen. Wäre Jesus nicht am Kreuz für unsere Sünden gestorben, dann könnten wir keine der Segnungen und Gnadenerweisungen Gottes in Anspruch nehmen. Jesus Christus, niemand anders, ist das vollkommene Lamm Gottes, das die Sünden dieser Welt getragen hat. Nur Jesus. Und wo hat er es getragen? Am Kreuz. Das gehört zusammen. Es ist das Sterben des Herrn Jesus am Kreuz, das den Zorn Gottes über die Sünde stillt. Und ich könnte noch manches dazu sagen, es reicht für uns aber zu wissen, dass Paulus genau weiß, über diese Vollmacht, über diese Kraft des Kreuzes. Wenn er zum Beispiel in Galater 2, Vers 20 folgendes schreibt: Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. So, er spricht davon, dass das Kreuz uns von uns selbst, von unserer Selbstsucht, Eigenliebe befreien kann. Und wir verstehen, aha, und das Gesetz kann es nicht. Aber das Kreuz kann es. Jesus kann es. Galater 5, 24 schreibt Paulus, dass das Kreuz uns von der Knechtschaftssklaverei des Fleisches befreit. Ich lese den Vers einmal. Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Lüsten. Das Kreuz befreit uns von der Sklaverei des Fleisches. Das Gesetz kann es nicht. Galater 6, Vers 14 sagt Paulus, dass das Kreuz uns aus der Welt oder aus diesem sündigen Zeitlauf eigentlich befreit. Von mir aber sei es ferne, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Und wir wissen, die Welt liegt in Banden der Sünde gefangen. Und alle Weltmenschen sind in diesen Banden auch drin. Sie können nicht anders als sündigen. Es ist anders mit einem Christen, der da befreit worden ist. Wie? Durch das Kreuz des Herrn Jesus. So, und weiter wird uns bewusst, dass Paulus nicht nur von der Kraft des Kreuzes wusste, sondern auch die Person des Kreuzes kannte, und das ist Jesus Christus. Der Name Jesu wird in Galaterbrief ungefähr 45 Mal, mehr als 45 Mal, denke ich, genannt. Das heißt, dass ein Drittel aller Verse in irgendeiner Weise in Bezug stehen oder Bezug darstellen zu Jesus Christus. Wie kann das anders sein, wenn Jesus uns alles ist? Wie kann das anders sein? Jesu Name nie verklingt. Das ist der bedeutendste und wichtigste Name überhaupt. Jesus ist es, der hier das erwähnte Kreuz für Paulus herrlich machte. Und schließlich wusste Paulus ganz genau, was der Zweck des Kreuzes war. Und das ist auch interessant. Und hier möchte ich auch eine Betonung legen. Und ich denke, wir verstehen das. Was ist der Zweck des Kreuzes, sagt man im Deutschen? Ja, der Zweck des Kreuzes. Es ist, das Kreuz ist da, um ein neues Volk Gottes, die Gemeinde, in die Welt zu bringen. Vorher, vor dem Kreuz, war das nicht. Wann ist die Gemeinde entstanden? Erst nach dem Kreuz. Erst am Pfingsten. Und das ist das nächste Fest, was wir gemeinsam feiern werden. Dazwischen ist ja natürlich die Himmelfahrt. Aber in zwei Wochen. In zwei Wochen haben wir Pfingsten. Es ist ja so, dass für Jahrhunderte das Israel oder Israel das Volk Gottes gewesen ist. Und was war das Lebensprinzip dieses Volkes Gottes im Alten Testament? Es war das Gesetz. So ist es. Aber all das diente als eine Vorbereitung auf Jesus Christus. Und nun, da Christus gekommen ist und die Erlösung bewerkstelligt hat, hat Gott die Gemeinde hervorkommen lassen. Die Gemeinde wurde geboren und Israel wurde zur Seite gestellt, aber nur für eine Weile. Israel ist niemals die Gemeinde und Gemeinde ist niemals Israel. Und ich möchte uns besonders auf das aufmerksam machen, was hier steht im Text. Schaut einmal, es wird gesagt in Vers 16, Paulus schreibt, so viele nach dieser Regel wandeln, was er vorher gesagt hat im Zusammenhang der Gnade und des Gesetzes, dass die Menschen der Gnade anders leben, befreit sind und so weiter. So viele nach dieser Regel wandeln, über die komme der Friede und Erbarmen. So, wer sind diejenigen, die nach dieser Regel wandeln, auf die der Apostel Paulus hinweist? Es sind die Gemeindemenschen des Neuen Testaments, die Gemeinde. Und dann sagt Paulus, und da streicht das in eurem Text, und über das Israel Gottes. Er weist auf zwei bestimmte Gruppen in dieser Zeit des Neuen Testaments. Wer ist das wahre Israel Gottes? Wer ist das? Das sind die messianischen Juden, die ihren Messias anerkannt haben, die Jesus als ihren Messias anerkannt haben. Und in dieser Weise sehen wir, dass hier ein Unterschied gemacht wird zwischen der Gemeinde und Israel. Und es wird eigentlich im Neuen Testament, wenn wir richtig aufmerksam lesen, das nie durcheinander geworfen. Und wenn wir das verstehen, diese zwei Gruppen, die es ja im ganz klein der Heiligen Schrift gibt, dann verstehen wir auch die Lehre der Zukunft viel besser. Es ist viel einfacher, all das, was zum Beispiel in der Offenbarung gesagt wird, einzuordnen, weil die letzten 7 Jahre nur für Israel da sein werden, wo Gott sich Israel wieder zuwendet, und zu diesem Zeitpunkt wird die Gemeinde weg sein. Und nun kommen wir zu den letzten 2 Versen des Galaterbriefes. Und das ist, wie der Apostel Paulus den Brief beendet. Er sagt: Hinfort mache mir niemand Mühe, denn ich trage die Malzeichen des Herrn Jesus an meinem Leib. Und viele meinen, ich weiß nicht, da ist eine besondere Lehre, die manche vertreten, die sagen, genau die gleichen Malzeichen, die der Herr Jesus Christus hatte, die hatte der Apostel Paulus auch. Also diese Wunde an der Seite und die Nägelmale. Ich denke nicht, dass der Apostel Paulus darauf hinweist. Und dann schreibt er: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist, Brüder. Amen. Es geht in diesen Schlussworten des Apostel Paulus darum, die Galater zu ermahnen, seinem Vorbild zu folgen. So, auf der einen Seite sagt er, Judaisten, Gesetzesmenschen, sie meiden die Verfolgung, die wollen das nicht. Im Gegensatz zu ihnen trägt Paulus die Wunden der Verfolgung, der Nachfolge Jesu, an seinem Leib. Und wir wissen, er wurde geschlagen, er wurde gesteinigt, er hat dies und jenes erlebt und so weiter. Und das sollte sie ermahnen, das sollte sie ermutigen, in derselben Art und Weise in der Nachfolge Jesu Christi zu leben. Und die Mühe machten die Christen Paulus deshalb nur, wenn sie das nicht tun, wenn sie Kompromisse eingehen und. Wie ist das mit uns? Ihr Lieben, sind wir bereit, konsequent für Christus zu leben? Ich hoffe. Ich meine, die Gemeinschaft, die man so untereinander hat, als gläubige Menschen kommen zusammen am Sonntag, es ist herrlich, ich genieße das auch. Aber wenn das alles ist, was unser geistliches Leben ausmacht und nicht eine echte Nachfolge Jesu, wir sagen, Herr Jesus, ich liebe dich von ganzem Herzen und ich möchte genauso leben, wie dein Wort es mir sagt, wie der Heilige Geist es mir deutlich macht durch dein Wort, dann stimmt was nicht. Ich möchte, die Zeit ist vorangerückt, ich möchte auf 8 Prinzipien hinweisen, die für mich besonders wichtig wurden, studierend diesen Galaterbrief. Und wenn wir diese 8 Prinzipien in unserem Gedächtnis behalten, dann ist es sehr, sehr viel. Das ist das, worauf uns Paulus, Gott durch Paulus aufmerksam macht in dem Galaterbrief. Erstmal, das erste Prinzip: Liebe ist großherzig und nicht überheblich. Das ist, worauf ich hingewiesen habe. Ein stolzer Christ ist ein ganzer Widerspruch. Sowas gibt es nicht. Ein Mensch, der wiedergeboren ist, aufgrund dessen, was Gott in ihm getan hat durch den Heiligen Geist, der ganz genau verstanden hat, das ist alles Gnade, der kann nicht stolz sein. Das geht nicht. Ganz egal, wie groß seine Aktentasche ist oder wie klein. Das zweite Prinzip, was wir gelernt haben, ist auch ein sehr wichtiges Prinzip: Gesetzlichkeit verdammt. Ihr Lieben, da ist immer etwas. Wir können manche Gesetze treu halten, es wird gut gehen, aber dann gibt es wiederum andere Gesetze, die wir nie einhalten werden können. Nie. Und das Gesetz verdammt immer. Die Gnade ist es, die heilt. Die Gnade ist es, die heilt. Drittes Prinzip. Wir beeindrucken andere Menschen nicht mit unserem Wissen, sondern wir beeindrucken sie mit unserer Liebe. Sehr, sehr wichtig für die heutige Zeit. Wir haben sehr viele Christen mit einem Kopfwissen, mit allen möglichen Titeln, die, wer weiß, was erreicht haben, die wunderbar begabt sind, aber die keine Agape-Liebe in ihrem Herzen haben. Und was sagt uns 1. Korinther 13 über die Agape-Liebe? Wenn wir diese Liebe nicht haben, dann ist alles vergeblich. Dann kannst du ein Professor sein, da kannst du dies, du kannst in Sprachen reden, du kannst Wunder vollbringen, bringt alles nichts. Ein wichtiges Prinzip, das wir gelernt haben. Nicht darauf kommt es an, was wir wirklich wissen, was wir im Kopf haben, sondern auf die Liebe. Viertens, Eitelkeit ist Betrug. Wer am lautesten hupt, ist meistens ein solcher, der im Nebel umherirrt. Fünftes Prinzip, das Leben ist wie ein Bumerang. Was du wirfst, kommt zurück. Wir erinnern uns an das Prinzip des Sehens und des Erntens. Wir ernten das, was wir sehen. Wir ernten, wir sehen Unfreundlichkeit, wir sehen Zorn, das kommt wieder zurück. Sechstes Prinzip, nicht nur unsere Taten, sondern auch unsere Motive sind wichtig, ihr Lieben. Warum tun wir das, was wir tun als gläubige Menschen? Und dann, geistliche Veränderung ist ein innerer Prozess, der mit der Wiedergeburt beginnt und nicht mit dem Halten irgendwelcher Gesetze. Und es ist ein Prozess, der in Leben, das durch die Kraft des Heiligen Geistes getragen wird. Und achtens, die Narben, die wir hier auf Erden für Christus tragen, bringen Segen und ermutigen andere in ihrer Nachfolge. Wenn wir konsequent sind und Menschen uns sehen, wenn wir konsequent sind in unserer Nachfolge Jesu und Menschen sehen uns, sie werden ermutigt. Ihr Lieben, möge Gott sein Wort an uns segnen heute Morgen. Amen.